fehlt halt auf jeden Fall so in gewisser Weise das Verständnis und die Empathie dafür, dass einem eigentlich niemand irgendwas böse möchte oder niemand einen irgendwie bevormunden möchte, sondern dass es eigentlich mehr so eine unterstützende Tätigkeit ist. Aber es fühlt sich in dem Moment halt einfach viel mehr nach, ich werde bevormundet, es geht jetzt irgendwie, Hauptsache, das wird irgendwie gelöst und über meinen Kopf hinweg, weil ich kann das ja eh nicht. Es fühlt sich irgendwie in dem Moment viel mehr danach an, obwohl es ja eigentlich das gar nicht ist.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir haben in letzter Zeit ein paar junge Hämophilie-Patienten, die durchaus mal die eine oder andere Verletzung haben. Wir haben vor ein paar Wochen einen Jungen gehabt, der eine Sprunggelenksverletzung hat und dem wir mitgeteilt haben, dass er regelmäßiger jetzt spritzen muss und auch häufiger spritzen muss und dass wir ihn jetzt auch häufiger bei uns in der Kontrolle sehen müssen, damit wir auch das Sprunggelenk kontrollieren müssen. Da hast du gemerkt, der sträubt sich ein bisschen davor, jetzt häufiger hierher zu kommen, häufiger zu spritzen, obwohl wir ihm auch klar gesagt haben, das kriegen wir alles wieder schön hin, aber das einzusehen, dass da tatsächlich regelmäßiger und auch vorher regelmäßiger hätte gespritzt werden müssen, das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, wie du das selber erlebst, auch in deiner Sprechstunde.
Ja, der Zugang ist manchmal schwierig, ne? Und das ist sicherlich auch altersbezogen. Das heißt, du hast auch bestimmte Altersgruppen, wo es erstmal schwierig ist, eine Beziehung aufzubauen. Und ich denke da auch an diesen einen Patienten, den wir das letzte Mal hatten, der schon eine schwere Gelenkveränderung am Sprunggelenk hatte. Und das hat, glaube ich, 3 oder 4 Termine gedauert, bis da wirklich mal ein zwischenmenschlicher Kontakt war. Aber ab diesem Moment lief es dann.
Und dann hat er alles gemacht. Das ist sehr interessant. Und dann war es gar nicht mehr so schwierig, an ihn heranzukommen. Und dann haben wir ihn gepackt. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, es hat aber lange, ich kann dir nur sagen, es gab ganz viele Episoden.
Mhm. Nur was der Auslöser war oder ist, das weiß man manchmal nicht.
Man weiß es nicht, aber genau aus diesem Grunde haben wir heute jemanden bei uns, den ich sehr lange begleite, mittlerweile hier bei mir in der Sprechstunde. Hallo Jona.
Hallo.
Hallo Jona.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Sag mal, wie lange kennt ihr euch?
Wie lange kennen wir uns, Jona?
Ich glaube, das müsste 2006 oder 2007 sein mittlerweile, wo ich das erste Mal in der Praxis vorstellig wurde, weil davor sind wir immer nach Düsseldorf in die Uniklinik gefahren und dann hieß es irgendwann, hey, es gibt jetzt was mehr oder weniger Neues, was aufgemacht hat, wo wir einfach hin können, was vielleicht ein bisschen zeitsparender ist, was ein bisschen entspannter ist, und seitdem bin ich hier und habe alles mitgemacht.
Alles und mitgemacht. Das heißt, das war vor, lass mich mal kurz rechnen, 17, 18 Jahren. Ja, wie alt warst du da?
Da war ich 6, 7, so okay. Im Dreh.
Das heißt, ihr habt alle Phasen der Entwicklung durchgemacht.
Wirklich alle Phasen,
ja,
glaube ich.
Einmal alles durch, ja.
Ja. Wie war das bei dir? Kannst du dich an solche Situationen erinnern, wo du mal keine Lust hattest zu spritzen?
Die gab es auf jeden Fall. Und ich glaube, die gab es auch über einen längeren Zeitraum, wo es einfach so ein bisschen nicht mehr so im Fokus lag oder einfach das Bewusstsein dafür nicht so da war, wie wichtig das im Endeffekt ist, damit alles so funktioniert, wie es halt funktionieren kann.
Wie alt warst du da ungefähr?
Ich glaube, das war so Pubertät in die Richtung, also 13, 14.
Mittendrin.
Genau, mittendrin.
Okay. Du kannst dich auch noch dran erinnern.
Ja, genau. Ja, da war der Zugang schwieriger und er war dann durchaus noch schwieriger, wenn die Eltern mit dabei waren. Mhm. Er war durchaus einfacher, wenn wir im Raum alleine waren, und so, dass ich dann irgendwann mal nicht darauf bestanden, aber es dann doch so Situationen hatte, wo ich sagte, Mensch, ich würde gerne mal mit dem Jona alleine im Raum sein. Da haben wir nicht viel geredet, aber allein die Tatsache, dass wir uns alleine in diesem Raum befunden haben, einfach nur zusammen gesessen haben, hat dafür gesorgt, dass es eine andere Atmosphäre gab. Es waren andere Schwingungen. Eine Mutter, die nicht dann gesagt hat, Mensch, antworte doch mal was, wenn die Frau Doktor dir eine Frage stellt. Und es war immer so ganz schwierig, ich habe da eine Frage gestellt und Jona antwortete dann nicht, aber er musste dann auch oft nicht antworten, weil ich das schon im Gesicht gesehen habe, was er mir eigentlich antworten wollte. Ich kannte ihn ja schon lange genug und die Mutter bestand dann immer darauf, dass er doch jetzt mal antworten müsste oder der Vater genauso. Das war echt immer so dieses höfliche, doch antworten zu müssen. Und ich, für mich war es dann nicht mehr notwendig, weil ich schon im Gesicht gesehen habe, was er jetzt wollte und was er eben nicht wollte und was er mir jetzt eben nicht sagen wollte.
Wie hast du das empfunden?
Also ich glaube tatsächlich, dass es, so wie die Freundin mir gerade gesagt hat, schon sehr in diese Richtung ging, weil ich immer ein Mensch war, der sehr viel alleine gemacht hat und auch eher sehr viel Dinge mit sich alleine ausmachen wollte, um dann auch so ein bisschen einfach die Kontrolle darüber zu behalten und irgendwie, ich glaube, damals in der Pubertät ist schon sehr dieser Selbstbestimmungsgedanke durchgekommen im Sinne von, es geht ja hier um mich, also soll ich das doch bitte auch hinkriegen, ohne dass mir da jetzt irgendjemand groß reinspricht.
Hast du das damals schon so empfunden? Also wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, das ist jetzt zugegebenermaßen schon länger her, aber dann sage ich ja immer, ich war nie in der Pubertät, was definitiv nicht gestimmt hat. Aber es ist so, dass man das, glaube ich, selbst gar nicht so empfindet. Das sind immer nur die anderen.
Auf jeden Fall. Es fehlt halt auf jeden Fall so in gewisser Weise das Verständnis und die Empathie dafür, dass einem eigentlich niemand irgendwas böse möchte oder niemand einen irgendwie bevormunden möchte, sondern dass es eigentlich mehr so eine unterstützende Tätigkeit ist. Aber es fühlt sich in dem Moment halt einfach viel mehr nach, ich werde bevormundet, es geht jetzt irgendwie, Hauptsache, das wird irgendwie gelöst und über meinen Kopf hinweg, weil ich kann das ja eh nicht. Es fühlt sich irgendwie in dem Moment viel mehr danach an, obwohl es ja eigentlich das gar nicht ist.
Und das Tragische ist ja jetzt aus, ich sag mal, Patiententherapeuten-Sicht, dass dann über einen längeren Zeitraum nicht so konsequent die Substitution durchgeführt wird. Wie war das für dich? Du hast gesagt, das stand nicht so im Fokus. War das tatsächlich so, dass es nicht im Fokus stand oder war das eine Ablehnung gewesen?
Also ich mach das jetzt mit dem Spritzen. Ich glaube, wir haben damals schon mit 7, 8 Jahren sind wir auch direkt in die, so dass das irgendwie zweimal die Woche stattfinden musste, dieses Spritzen gegangen und dann wurde auch recht schnell klar, dass es mehr Sinn macht, wenn ich das auch lerne und wenn ich das auch kann.
Ja.
Deswegen war es eigentlich nie so ein großer Aufwand, wenn ich drüber nachgedacht habe und dementsprechend auch nie so eine Ablehnung, sondern einfach, es waren einfach andere Dinge wichtiger in dem Moment. Es war irgendwie, auch wenn es, wenn wir ehrlich sind, keine 5 Minuten dauert, ist es trotzdem nochmal ein Prozess, sich dahin zu setzen, das aufzuziehen und dann eben sich die Nadel zu setzen, das reinzuspritzen und dann nachher alles wieder wegzuräumen und so. Das war einfach Zeit, die man sich damals irgendwie sparen wollte, obwohl es ja eigentlich, wie gesagt, nüchtern betrachtet, jetzt rückblickend, wirklich kein Aufwand ist.
Ja. Und wie hast du die Zentrumsbesuche empfunden damals?
Ich glaube, was für mich immer hilfreich war, oder es war ja anfangs genau dieser Gedanke, dass wir gesagt haben, dass ich das selber mache, dass eben ich nicht mehr jeden zweiten Tag hier sein muss und nicht mehr jeden zweiten Tag irgendwie quasi den Weg auf mich nehmen muss und dann einen Arzt sehen muss und alles drum und dran, sondern dass ich das halt selbstständig machen kann. Und dementsprechend waren quasi diese Zentrumsbesuche schon so ein bisschen mehr Aufwand und das wurde irgendwie immer so ein bisschen verbunden mit, oh, dir wird jetzt wieder irgendwas verboten in dem Sinne, weil halt irgendwas nicht in Ordnung war, weil irgendwas gerade nicht so funktioniert hat, sei es jetzt auch bei Gelenken oder Ähnlichem, irgendwas, was quasi dann wieder eine Einschränkung bedeutet. Das war quasi so im Kopf assoziiert in dem Moment.
Ich habe da noch mal eine andere Frage, Jona. Hast du von Anbeginn, kannst du dich daran erinnern, alles machen dürfen oder gab es gewisse Einschränkungen, die dir deine Eltern, naja, ich will nicht sagen verboten, aber dich haben von dem ferngehalten haben?
Ich glaube, es gab auf jeden Fall Einschränkungen. Es war auf jeden Fall so, dass gerade von Elternseite da so ein bisschen behutsamer drauf geguckt wurde, seitdem das halt rausgekommen ist, dass da halt was ist, dass da halt eine Grunderkrankung vorliegt, dass auf jeden Fall meine Mutter hat immer gesagt, sie hätte mich am liebsten in Watte gepackt und gar nicht rausgelassen. Und das war halt auch noch so ein Punkt, der dann halt damit reingespielt hat. Dadurch, dass ich halt regelmäßig Faktor gespritzt habe, ist das so ein bisschen einfacher geworden. Das heißt, da haben wir ganz klar irgendwie Fortschritte gemacht, einfach durch diese Faktorgabe, einfach dadurch, dass so ein gewisser Grundschutz besteht.
Hm. Das heißt, sie hat dir Watte weggenommen und dir, ich sag jetzt mal, mehr Sachen erlaubt. Hattest du das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben?
Groß was verpasst zu haben, habe ich nicht das Gefühl. Also klar gibt es rückblickend betrachtet irgendwie Dinge, die natürlich nicht möglich waren, sei es jetzt einen gewissen Sport zu machen oder irgendwas. Aber ich habe auch recht schnell verstanden, warum das so ist und dass das auch wirklich nicht funktioniert, beziehungsweise dass es auch wirklich stark, ganz starke Einschränkungen gibt, wenn ich das so durchziehen würde. Und dass ich dann einfach auch irgendwie die ganzen anderen Sachen, die ich irgendwie im Alltag, wo ich im Alltag keine Probleme habe, weil es ist ja einfach so, dass ich im Alltag keine Einschränkungen habe, sei es jetzt was mit Freunden zu machen, sei es auf Konzerte zu gehen, sei es irgendwie mal länger draußen zu sein, keine Ahnung, auch sporttechnisch eigentlich fast alles machen zu können. Wie gesagt, bis halt auf so wenige Ausnahmen. Und ich wusste halt, wenn ich diese Ausnahmen dann auch machen möchte, dann fällt halt alles andere auch weg, weil es dann halt eben nicht mehr so funktioniert.
Hm. Das heißt, das Verständnis war durchaus da, ne? Und das ist das, was ich auch denke, Susanne, du, es wird immer unterstellt, dass dann kein Verständnis dafür da ist, dass es nicht wahrgenommen wird oder nicht realistisch eingeschätzt wird in der Altersgruppe, aber ich glaube, es stimmt nicht. Es ist tatsächlich so, dass der Fokus, wie du sagst, woanders liegt, das Verständnis durchaus da ist und das sorgt dann eben zu den Reibereien, gerade auch mit den Eltern.
Ja, und es darf halt nicht zu einem Hauptthema werden, weißt du, wenn du ständig und immer nur dieses Hauptthema Hämophilie, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht und du solltest, du musst dies, jenes, also immer diese Auflagen in dem Imperativ, was man alles tun darf und was man nicht tun darf. Es gibt ja noch andere Erziehungsmodalitäten, die ja auch, du darfst nicht, du musst nicht, du musst dann und dann zu Hause sein. Also diese Situation in der Pubertät, es gibt ja noch andere Maßnahmen, die ja zum Erwachsenwerden dazugehören. Und dann kommen noch diese Erkrankung dazu, wo man sagt, du musst dich spritzen, du darfst dies nicht, du darfst jenes. Das heißt, es kommt ja noch on top obendrauf. Aber damit man auch noch die anderen Dinge irgendwie, hat man ja auch noch in seinem Leben. Ja. Man hat ja noch Freunde, weggehen, Party, wie auch immer. Dann ist das eben nicht der das Hauptthema, muss man ehrlich gesagt sagen. Und sollte es eigentlich auch nicht. Wenn du das jetzt alles so hörst, was empfiehlst du uns? Also ich meine, es geht ja auch um uns, wie wir darauf eingehen könnten und wie wir manche Dinge vielleicht verbessern könnten. Es gibt ja so Dinge, wo man sagt, Mensch, hätte da das und das und das vielleicht, das Verständnis war ja da, was können wir besser machen?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine total individuelle und situative Geschichte. Ich habe ja einfach nicht so eine starke Ausprägung gehabt oder habe ja nicht so eine starke Ausprägung, dass ich im Endeffekt keine großen Einschränkungen, wie gesagt, hatte. Ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger ist, desto stärker man irgendwie eingeschränkt ist und desto stärker man halt diese Sachen hat, da sich auch irgendwie einzufühlen, weil ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin als irgendjemand anders. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwelche Sachen nicht machen kann. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Krankheit irgendwie, also ja, das war immer im Hinterkopf, aber es war nie so ein Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, wie Sie gerade schon gesagt haben.
Und deine Eltern, wie haben die das empfunden?
Ich glaube, für die war das nochmal ein anderes Thema, weil für sie einfach da war, okay, die Krankheit ist da und er hat diese Krankheit und er ist jetzt kein normales Kind mehr. So. Oder er ist jetzt kein normaler Jugendlicher mehr, weil er einfach diese Sachen hat. Ich glaube, das ist so ein Thema, wir sind da gemeinsam reingewachsen. Ich weiß ja, bei mir war es am Anfang ja auch ein größeres Thema und mit der Zeit, das heißt, nicht, man akzeptiert es einfach, man lernt einfach damit umzugehen, man wächst daran und ich glaube, so tun das auch Elternteile, die wachsen auch daran, die wachsen auch damit und ich weiß zum Beispiel, meine Mutter ist da auch über der Zeit viel, viel entspannter geworden, weil sie einfach gesehen hat, es ist ganz normal, dass sich Kinder verletzen, dass sich Jugendliche verletzen, das gehört mit dazu, aber dass davon die Welt nicht untergeht, dass mittlerweile oder dass nach einer Zeit klar ist, was würde jetzt passieren, dass eigentlich fast nichts mehr Neues kommen kann und dass da einfach so eine gewisse Grundsicherheit besteht, dass alles irgendwie in Ordnung geht und alles irgendwie in Ordnung wird, auch wenn mal jetzt ein Knie statt 2 Wochen aufgeschlagen, 4 Wochen aufgeschlagen ist jetzt.
Man muss dazu sagen, er hat tatsächlich nicht die schwere Form, aber dafür blutet er tatsächlich, hast du eine höhere Blutungstendenz als normale Patienten, sage ich mal, die mit dieser Ausprägung sind. Ne? Also letzten Endes haben wir auch schwere Formen, die deutlich weniger bluten oder mehr bluten oder sonst irgendwas, sodass ich sage. Das ist übrigens aber sehr interessant, dass er sich selber gar nicht als krank empfindet und auch gar nicht eingeschränkt diese Einschränkung hat. Ne? Das ist spannend zu hören.
Ja. Hier, ne? Haben deine Eltern nochmal, oder habt ihr euch nochmal über diese Zeit rückblickend unterhalten?
Ich glaube gar nicht so unbedingt jetzt speziell mit dem Thema. Also wir sind immer in so einem engen Austausch, wie es gerade ist, auch seitdem ich ausgezogen bin und alles drum und dran. Und klar guckt man dann immer mal wieder so ein bisschen zurück, wie es früher war, wie es heute ist. Zum Beispiel, ich weiß noch früher, ich war immer jemand, ganz egal was ich hatte, ich bin recht ruhig geblieben eigentlich. Und auch wenn jetzt mal irgendwie was Dramatischeres war, ich weiß nicht, ich hatte einmal den Finger angebrochen oder gebrochen, das weiß ich nicht mehr so genau. Und dann saß ich in der Notaufnahme und meine Mutter ist denen da halb auf den Tisch gestiegen, weil es wirklich so lange gedauert hat. Und ich war halt der, der dann da tiefenentspannter war. Und das weiß ich auch heutzutage. Und ich weiß auch jetzt, um das mal so ein bisschen rund zu machen, wenn ich jetzt heutzutage eine Verletzung habe, weiß ich genau, ich muss meine Mutter jetzt nicht sofort anrufen, weil ich kriege das alleine gut hin. Und wenn ich dir dann im Nachhinein so ein bisschen was erzähle, ist sie da auch viel entspannter mit sie. Ich glaube, wenn ich das früher so gehandhabt hätte, dann hätten wir viel, viel Streit zu Hause gehabt und hätte ich viel, viel Stress zu Hause bekommen. Aber jetzt heutzutage ist sie da sehr entspannt. Ich glaube, das ist halt auch, dass sie da mit dran gewachsen ist, dass wir da zusammen mit dran gewachsen sind und dass wir halt beide wissen, davon geht die Welt nicht unter und es wird alles irgendwie immer noch funktionieren und immer gut werden.
Das heißt, sie hätten rückblickend wahrscheinlich nicht viel anders gemacht, sondern sind mit der Situation, wie du gesagt hast, auch gewachsen.
Ja,
genau. Im Nachhinein ist es immer einfach, genau, das was ändern zu wollen, was halt nicht mehr geht. Du sagtest, du hast auch eine Schwester. Und habt ihr euch mal über diese Zeit unterhalten? Wie war euer Verhältnis in dieser Zeit gewesen?
Ich glaube gar nicht unbedingt über diese Zeit selber. Aber es wurde herausgefunden, als ich noch sehr klein war, da habe ich auch recht wenig Erinnerungen dran noch. Und das war anfangs natürlich auch eine sehr schwere Zeit irgendwie für mich dann als Kleinkind, dass man dann regelmäßig Nadeln in den Arm bekommt und all diese ganzen Sachen ist dann mit viel Geschrei verbunden gewesen, mit viel Weinen, viel Arztbesuch und allem drum und dran. Und das war halt für sie nicht so leicht, damit umzugehen, aber ich glaube, auch sie ist dann damit dran gewachsen, weil sie auch irgendwie gesehen hat, dass es halt jetzt einfach ein Teil ist, so dass wir es nicht ändern können und dass es alles einfach, desto ruhiger ich irgendwie geworden bin, desto ruhiger meine Eltern irgendwie geworden sind, desto ruhiger ist sie auch geworden. So.
Jetzt ist ja die Überlegung, wie man mit Kindern, mit Jugendlichen in so einer Situation am besten, und ich meine am besten nicht für den Therapeuten, sondern für die Kinder umgeht, damit es auch wirklich tiefenentspannt durch diese Phase läuft. Ne? Und eine unserer Überlegungen war ja tatsächlich gewesen, die Jugendlichen mehr zusammenzubringen. Ja. Das heißt, dass sich Jüngere auch mal an Älteren orientieren können oder Älteren eine Aufgabe haben, sich um Jüngere zu kümmern. Wäre das aus deiner Sicht ein sinnvoller Ansatz?
Ich weiß noch, früher gab es ein Sommercamp für gerade Hämophile. Und da war ich, glaube ich, zweite, dritte Klasse, als ich da war. Also noch recht jung. Und es waren auch wirklich größere Jugendliche da und ich habe da quasi gesehen, dass das für die überhaupt kein Thema ist und dass das Spritzen für die kein Thema ist und dass all das kein Thema ist und ich glaube, so rückblickend betrachtet hat mir das auch schon weitergeholfen, einfach zu sehen, dass da überhaupt kein Grund ist, so eine Panik zu schieben und überhaupt kein Grund ist, so eine Panik vom Spritzen zu schieben oder irgendwas, sondern dass man damit total gut umgehen kann und ein ganz normales Leben führen kann, ein ganz normaler Jugendlicher sein kann.
Aber aus dem Gespräch heraus, muss ich dir sagen, entstehen nochmal andere Dinge, die wir tatsächlich noch mehr in den Fokus setzen müssten. Geschwisterkinder, die das auch erlebt haben, wie die Schwester das zum Beispiel erlebt hat, dass wir genau das nicht vergessen, die Schwester mit einzubinden, sie auch in ein Gespräch zu bitten oder auch mit ihr die Situation zu besprechen und einfach mal zu schauen, was bedeutet das und was bedeutet es heute, was macht die Entwicklung heute mit der Hämophilie. Ich glaube, die dürfen wir auch nicht vergessen, aber ich glaube, dass du uns ein ganzes Stück auch gezeigt hast, aus deiner Warte und möglicherweise aus der Warte der Eltern und dass du das alles schon sehr genau, ja, wie man so schön sagt, gecheckt hast, was hier eigentlich abläuft und wir nicht davon ausgehen dürfen, dass die Kinder oder dass die pubertierenden, heranwachsenden Jungs das nicht wissen, sondern dass sie das sehr genau wissen.
Genau, und den Jugendlichen auch durchaus mehr Erwachsenendasein zugestehen. Ne? Also wie du gesagt hast, es war durchaus gut gewesen, dass die Eltern auch mal draußen sind. Genau. Man kann ja danach dann wieder drüber reden, nur es bildet sich dann eben eine andere Atmosphäre und vielleicht auch eine offenere Atmosphäre, sodass dann wie bei euch ein blindes Verständnis entsteht.
Genau so ist das.
Ja, damit dann praktisch auch alle anderen Jugendlichen tiefenentspannt mit ihren Eltern zusammen durch die Pubertät können.
Ja, soweit das halt möglich ist in einem gewissen Rahmen. Ne?
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Jona. Toll, dass du dabei warst. Danke.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Freundliche Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research Center. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.